habe euch ein Schiff mitgebracht. Ihr müsst euch imaginär vorstellen, dass ich jetzt ein Schiff hier habe, ja? Und ihr seid auf einem Schiff, begleitet von Paulus und vom Lukas, dem Arzt. Lukas, der Arzt, ist dabei. Wir halt so Ärzte sind, die beschreiben jedes Detail von einer Reise. Und wir sind in der Apostelgeschichte, in den zwei letzten Kapiteln. Apostelgeschichte 27 und Apostelgeschichte 28. Könnt ihr gerne in euren weißen Bibeln aufschlagen und mitverfolgen. Fast ganze zwei Kapitel von 28 insgesamt der Apostelgeschichte, die so 30 Jahre abdeckt. Zwei Kapitel handeln von einer Schiffsreise. Warum werden uns da diese Dinge überliefert? Und ich glaube, das hat was so viel zu tun mit uns und auch mit dem kommenden Jahr. Ich habe es überschrieben mit, lass Gott an dein Steuer. Und ich meine damit nicht die Steuererklärung, ja? Wobei, da sollte Gott auch drin vertreten sein. Lass Gott an dein Steuer im Jahr 2018. Es ist eine Geschichte eines Gefangenen. Paulus, er macht nicht gerade Urlaub in Malta, was wir vielleicht schon mal gemacht haben, sondern Paulus ist ein Gefangener auf einem Schiff. Das war damals das übliche Transportmittel, er wurde von den Juden verprügelt, halb umgebracht und dann ist ihm eingefallen, und die Römer haben ihn quasi als Besatzungsmacht festgehalten, damit es keinen Aufstand gibt in der Bevölkerung und wollten ihn prügeln, was man mit Juden damals gemacht hatte als Grieche. Und dann hat er sich darauf berufen, Moment mal, ich bin Grieche, das dürft ihr gar nicht. Ich bin ein römischer Staatsbürger, das dürft ihr gar nicht. Und hat sich berufen darauf, er sagt, ich will zum Kaiser. Der Kaiser soll über mein Schicksal entscheiden. Das hatte ganz viel mit der Berufung von Paulus zu tun. Paulus, ihr wisst ja, jeder von uns hat eine Berufung von Gott. Und es ist gut, diese Berufung rauszufinden. Und manchmal dauert das Jahre. Manchmal ist es eine sehr spezifische Berufung. Paulus hatte eine sehr spezifische Berufung und die hieß, ich werde dich zu den Politikern bringen. Ich werde dich zu den Staatsoberhäuptern bringen. Ich werde dich quasi zu den Präsidenten ins Weiße Haus lassen. Kleingeschrieben stand dabei als Gefangener. Ja, also das war jetzt nicht so, was Gott ihm total ans Herz gelegt hat. Er dachte vielleicht, ja, ich bin jetzt der Paulus, der Gelehrte und der bei dem und dem studiert, ich bin gebildet, wahrscheinlich darf ich einen Vortrag halten. Aber der Plan Gottes war, ich werde dich dort als Gefangenen bringen, aus eigentlich einer schwierigen Lage, ja. Und die werden quasi über dich richten, die werden über dich das Urteil sprechen, aber du wirst gleichzeitig die Chance bekommen, vor jedem der hohen Leute zu sprechen. Und diese Geschichte ist wahnsinnig kreativ von Gott. Gott wird nämlich Paulus zu einem Regierenden bringen, dessen Sprache er noch nicht mal versteht. Und soll vor diesem Mann davon erzählen, dass Gott stark ist und dass Gott groß ist und dass Gott heilt. Und wie er das macht, werden wir in diesem Bibeltext gemeinsam sehen. Also er ist auf einem Schiff gefangen, begleitet von Lukas, dem Arzt, dem Schreiber der Apostelgeschichte und des Lukas-Evangeliums. Typisch Arzt, beschreibt jedes Detail. Ich habe manche Dinge ausgelassen. Ihr müsst nicht wissen, bei welcher Schraube bei dem Schiff wie hieß und welcher der spezielle Begriff von dem Wind war. Beschreibt er genauso. Und die Dinge heißen heute immer noch so im Griechischen und die Winde gibt es immer noch, hochspannend. Aber es geht uns um den Kern. Paulus wird auf ein Schiff gesteckt, weil dieses Schiff Richtung Rom fährt und er ist begleitet von Soldaten, von Elite-Soldaten. Und es sind noch andere Gefangene da, also eigentlich ein Gefangenentransport. Nicht gerade eine Urlaubsreise. Die Herbststürme fangen an, das Wetter ist schlecht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Schifffahrt wieder aufhört, die Schiffe im Hafen bleiben und überwintern, weil es einfach gefährlich wird auf See. Und Gott redet zu Paulus und sagt, Paulus, es ist einfach ein dummer Zeitpunkt, jetzt Schiff zu fahren. Es ist einfach nicht weise. Weißt du, manchmal dürfen wir auch Gott fragen, ob etwas weise ist. Und nicht immer nur im Nachhinein sagen, Gott, tu die Sachen genehmigen. Wir dürfen auch Gott fragen, Gott, soll ich da hinfahren oder soll ich das tun? Das dürfen wir. Und Gott spricht zum Paulus, wie er das macht, sagt uns die Bibel nicht, ob das durch einen Eindruck ist, durch ein prophetisches Wort, wissen wir nicht. Er sagt ihm einfach, du rede mit der Besatzung von dem Schiff, mit dem Kapitän und sag ihm, ich gebe euch den Tipp, bleibt im Hafen. Ist besser fürs Schiff und besser für die Besatzung. Paulus ist gehorsam, geht zum Kapitän und sagt, du, das Wetter sieht gut aus, aber ich habe einen Tipp von oben bekommen, lasst es. Lasst uns jetzt nicht losfahren. Aber du hast den Besitzer vom Schiff, der will seine Güter transportieren, der muss seine Kredite abbezahlen und er sagt, ist mir egal, solange das Wetter passt, fahren wir. Was er nicht weiß, ist, dass er am Ende alles verlieren wird. Hätte er besser gehört. Das sind so die Vorgeschichte von dieser Reise. Wir sind Apostelgeschichte für Kapitel 27 ab Vers 6. Dort lesen wir, in der Stadt Myra fand unser Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das auf dem Weg nach Italien war und auf dem er uns umsteigen ließ. Ich springe jetzt zu Vers 9. Inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen, sogar der jüdische Fastentag war schon vorüber. Und so spät im Herbst war die Schifffahrt mit hohen Risiken verbunden. Deshalb warnte Paulus die Besatzung. Männer, sagte er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Also sehr detailliert, was er da beschreibt. Doch der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermanns und des Schiffseigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Hier steht so das menschliche Ermessen gegenüber einem Rema, einem Reden Gottes gegenüber. Manchmal haben wir Entscheidungen zu treffen und menschlich sagen wir, ich habe darauf Lust oder ich finde das okay, das ist in Ordnung. Und dann fragen wir Gott und er sagt gar nichts dazu, dann ist es auch okay, wir dürfen unseren Verstand gebrauchen. Aber wenn wir so, wenn wir merken, Gott redet zu uns durch andere, die Gott schon kennen, die auf Gott hören und da kommen so Gegenstimmen, ist es nur weise, diese Stimmen zu prüfen. Ist es nur weise, selber ins Gebet zu gehen, selber die Bibel zu öffnen und sagen, Gott, ich habe da so ein paar Warnungen gehört von Menschen, die dich kennen, die auf dich hören. Ich hätte da eigentlich Lust, das zu machen, aber was sagst du? Und das, also sich aufzuschreiben, mit Datum diese Dinge wahrzunehmen, auch im Jahr 2018, sind wir gut daran geraten. Und er hat gehört, hat gesagt, es wurde nicht immer gehört. Ja, es gehören manchmal zwei Menschen dazu. Wir springen zu Vers 13. Als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt. Die dachten, oh, super Wetter, wir haben Wind, wir können fahren. Sie lichteten die Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein, der gefürchtete Nordost. So heißt er übrigens heute immer noch, gibt's immer noch diesen gefährlichen Wind. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Also die haben keinen Motor, kein Diesel. Die müssen mit dem Wind. Und wenn der Wind sie aufs Meer raustreibt, dann können sie nichts machen. Und wenn sie in einen Sturm geraten, das war's. Vers 16. Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kauder dahintrieben, gelang es uns, wenn auch nur mit großer Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und ans Deck zu holen. Okay, also man hatte ein Schiff und man hatte ein Beiboot. Das Beiboot war quasi die Treppe. Wenn du ein Schiff hast, mit dem kannst du nie bis zum Strand fahren, außer es gibt einen Hafen. Das heißt, du brauchst immer das Beiboot, um die kleinen Güter und die Menschen Stück für Stück vom Boot wegzuschaffen. Ist das Beiboot weg, musst du gut schwimmen können. Dann musst du rausspringen und vielleicht die nächsten 200 Meter im seichten Wasser, dann die Kraft musst du noch haben. Sie hatten ein Beiboot und dieses Beiboot war im Sturm irgendwie durcheinander gekommen. Sie haben es geschafft, sie holen das Beiboot auf das Schiff. Ist ein wichtiges Detail, weil es später wieder vorkommt. Also sie schaffen es, holen es ins Trockene, damit es einfach Zukunft gibt. Ja? Als wir dann eine Zeit lang im Schutz... Oh, da war ich schon. So, Beiboot, genau. Außerdem trafen wir die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen. Sie spannten Taue um den Schiffsrumpf, um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Also da ist schon Stimmung auf dem Schiff, ja. Und weil sie fürchteten, in der großen Syrte mit ihren Sandbänken verschlagen zu werden, brachten sie den Treibanker aus und verlangsamten dadurch das Abdriften. Weil uns der Sturm weiterhin mit unvermeidbarer Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung und Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Okay, also sie sind jetzt so weit, es geht nur noch ums blanke Leben. Wenn du schon mal, ich bin schon mal Kanu gefahren, da gab es so eine Linie am Kanu. Da habe ich mich reingesetzt, da war das Wasser hier und diese Linie da, sah noch gut aus. Dann habe ich angefangen, meine Ladung reinzumachen und es wurde immer kritischer. Das Kanu sank immer tiefer und es war dann vielleicht noch so viel Unterschied zwischen Rand von meinem Kanu und dem Wasser. Und dann weißt du, jetzt musst du weise laden. Jetzt darf auch nicht die Welle zu hoch sein. Und sie merken, sie kommen in seichte Wasser ist kritisch, da zerbricht man. Also fangen sie an, was sie haben, noch nicht wen sie haben, aber was sie haben, das wen sie haben kommt noch. Sie fangen an, die Ladung rauszuschmeißen aus dem Schiff. Das ist Geld, das kostet. Sie machen das alles, um Geld zu verdienen eigentlich, die Transporteure. Jetzt schmeißen sie es in Wasser, sie wollen nur noch ihr Leben retten. Es geht ihnen so gesehen nicht gut. Und die Schiffsausrüstung, die muss man nachkaufen, ja, die fehlt dann auch. Das Schiff ist danach nicht mehr seetauglich, da muss man erstmal investieren. Und jetzt beschreibt er weiter, Vers 20, tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Ungefähr 13 Tage. Stell dir das vor, du fährst aufs Meer hinaus, du bist so weit weg vom Land, dass du es nicht mehr sehen kannst und es wird dunkel. 13 Tage lang. 13 Tage lang siehst du nicht, wo du bist, hast keine Weitsicht, hast keine Sicht nach oben. Du siehst vielleicht die Leute um dich herum. 13 Tage lang wirst du morgens und abends geschüttelt in so einem Schiff. Ich sag's euch, 2 Stunden im Sturm ist hässlich. 13 Tage. Es wird so schön beschrieben, sie haben nichts mehr gegessen. Du willst nichts essen in der Situation, ja? Wenn du 13 Tage lang ausgepeitscht wirst. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Das sagt selbst der Lukas, der auf diesem Schiff ist. Vers 21. Also sie sind menschlich gesehen in einer echt schlechten Lage, ja? Menschlich gesehen ist das einfach eine dumme Idee gewesen, da rauszufahren. Und jetzt haben sie einen Salat. Manchmal ist es menschlich, ne? Wir machen irgendetwas, es ist keine so tolle Idee und dann sind wir mittendrin. Vers 21. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen. Bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen. Ja, Halleluja, ja, das sind doch die besten Leute, oder? Die dann nochmal in der Situation kommen und sagen, ich hab's gewusst. Aber ich glaube, er macht es vollständigkeitshalber. Denn nicht er hat's geredet, sondern eigentlich Gott. Gott wollte den Menschen Gutes. Ihr hättet auf mich hören sollen und nicht mehr weiterfahren sollen. Nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten, dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten. Und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Also er wird zu einem Ermutiger. Er fängt an, sie zu ermutigen. Lasst den Mut nicht sinken. Du steckst mitten in der lasst den Mut nicht sinken. Er wird zu einem Ermutiger. Denn nicht, jetzt spricht er ein prophetisches Wort, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen. So fast 300 Leute sind an Bord. Ich muss immer an diese Schiffsunglücke denken oder Flüchtlingsunglücke auf dem Meer. Was da alles an Menschen von der Masse sterben bei Sturm und so, ja, weil es überladen ist. Das sind fast 300 Leute. Und er spricht prophetisch, kein einziger wird umkommen. Ich stehe mit meinem Wort da. Nur das Schiff ist verloren. Interessant. Hä? Wie kannst du 300 Leute auf einem Schiff retten ohne Schiff? Und du hast jetzt 13 Tage lang nichts gesehen. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Okay, krasse Prophetie, ja? Fasst also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Okay, könnte man sagen, na gut, kein schlechter Zeitpunkt, eine Prophetie auszusprechen. Die Alternative ist sterben, ja. Man kann die Leute noch ein bisschen aufpäppeln. Aber ich finde, er traut sich schon ziemlich weit aus dem Fenster raus. Das sind, wir werden es später lesen, das sind Soldaten. Dein Leben, du bist ein Gefangener. Wenn denen irgendwas nicht passt, die bringen dich um und schmeißen dich über Bord. Das machen die auch ein paar Verse weiter, fast mit den anderen. Das sind jetzt nicht so Leute, mit denen du deine Prophetien tauschst. Aber ich finde, der ist sehr mutig in der Situation. Der steht sehr klar zu seinem Glauben. Er sagt nicht, ich habe da so eine Idee, sondern er sagt ganz klar, mein Gott, dem ich gehöre, hat das gesagt, es wird eintreten. Schon ein Kaliber. Ich bin mir sicher, dass er gebetet hatte. Ich weiß nicht, wie man auf so einem Schiff noch beten kann. Aber er wusste auch seine Berufung. Gott hat gesagt, also du hast ein Ziel, ich will dich nach Rom bringen und das wird noch passieren. Und das ist jetzt quasi nur der Zwischenübergang. Und ich glaube auch, dass Gott diese 76 oder wie viele, dass Gott diese Matrosen lieb hatte, dass Gott diese schweren Soldaten lieb hatte, dass Gott diese Gefangenen lieb hatte. Und es war ihm echt ein Herzensanliegen, diese Menschen zu retten durch diese Schiffsreise. Und deswegen hat er gesprochen. Und es zeigt, finde ich, auch Gottes Herz. Und ich glaube auch tief, dass, ich habe mich gefragt, wann redet Gott zu Männern? Oder besser gesagt, wann hören Männer? Ihr Frauen dürft analog das denken, ja? Wann hören Frauen? Ich glaube, manchmal hören wir dann auf Gott, wenn alle anderen Stimmen verklungen sind. Wenn vielleicht unser Latein am Ende ist. Wenn unsere tollen Tipps zu Ende sind, dann hören wir auch mal, was sagt eigentlich Gott. Und es ist gut, die nur mal nochmal zu wählen. Und hier sind Leute wirklich in der Todesangst. Es geht um ihr Leben und es sieht nicht gut aus. Es ist momentan zu dem Zeitpunkt noch kein Licht am Horizont. Und in dieser Situation spricht er, es wird alles gut, nur das Schiff wird untergehen. Vers 27. So kam schließlich die 14. Nacht, in der wir auf der Adriatischen Meer dahintrieben. Gegen Mitternacht meinten die Seeleute plötzlich Anzeichen davon zu entdecken, dass wir uns einer Küste näherten. Es ist nur eine Vermutung. Vers 30. In ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Wie war die Prophetie? Ihr werdet gerettet werden, aber ihr müsst zusammenbleiben. Keiner darf abhauen. Wer hat die Prophetie gehört? Alle. Jetzt die Matrosen, also die dürfen sich frei bewegen, ja, das sind die Schiffsleute, das sind keine Gefangenen, auch keine Soldaten. Die denken, die sind schlauer, verdünnisieren sich schon. Ja? Unter dem Vorwand, sie wollten auch vor dem Bug den Anker ausbringen, ließen sie das Beiboot zu Wasser. Also sie klauen die Treppe, im Grunde genommen. Gemäß dem Motto, zumindest retten wir uns. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten, wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance, gerettet zu werden. Da kappten die Soldaten die Taue des Beiboots und ließen es davontreiben. Ey, was machen die? Die hätten doch auf Nummer sicher gehen können, oder? Die hätten doch jetzt das Beiboot nehmen können und auf dem Schiff wieder verstauen. So menschlich gesehen. Die sind gehorsam. Soldaten werden gehorsam in dieser Situation. Diese harten Kerle, die werden gehorsam. Die sagen, ey, wenn das stimmt, was der gesagt hat, dann müssen wir uns, das können Soldaten, das muss man denen sagen. Was ein Soldat richtig gut kann, ist gehorsam sein. Man muss natürlich erkennen, wer oben ist. Und die Soldaten können das. Die Matrosen, naja, so Matrosen ein bisschen trinken, feiern, Hafen und so, ja, die versuchen ihre Haut zu retten. Aber die Soldaten, die sind gehorsam. Die zerstören eigentlich das Boot, lassen es wegtreiben. Es gibt keine Möglichkeit mehr, das Schiff zu verlassen, außer in einem sicheren Hafen. Spannend. Ich finde es von gerade Soldaten krass. Sie kappen das. Sie sind eigentlich in einer Lebensnot. Aber ich glaube, dass diese Soldaten anfangen, in dieser Situation Gott zu vertrauen. Zumindest dieser Prophetie von Gott. Sie denken, vielleicht gibt es Gott doch. sterben, sind sie sehr vertraut als Soldaten. Das kann auch passieren, aber vielleicht machen wir mal was anders. Vielleicht machen wir was anders in diesem Jahr. Wir sind gehorsam gegenüber Gott. Wir versuchen es, wir testen es. Vielleicht lohnt es sich. Dazu kann ich auch euch nur ermutigen. Hey, gib Gott eine Chance in diesem Jahr, Gott mehr gehorsam zu sein, sich auf ihn einzulassen, dieses Abenteuer auszuprobieren, wenn du es noch nicht getan hast. Vers 33. Noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren, und bat sie eindringlich, etwas zu essen. Das Beiboot ist weg, ist zerstört, ist weggeschwommen. Paulus sagt, jetzt ist der Moment, wo wir essen müssen. Es kommt etwas. Und er stellt sich vor die Leute hin, nimmt einen Happen und betet öffentlich. Also kennt ihr die Situation, wo manchmal so McDonald's oder sonst irgendwo sich gar nicht so traut, mit den Kindern öffentlich zu beten, und dann denkt sich, oh, was sagen die anderen und so, ja. Oder auf der Arbeit in der Kantine. Ey, der Paulus stellt sich vor Tötungsmaschinen, Elitesoldaten, vor Matrosen, die sind ja nicht gerade für ihre Moral bekannt, und betet öffentlich und ermutigt die Leute und sagt, esst ihr auch, jetzt ist der Zeitpunkt zu essen. Und dann machen sie es so. Und dann spricht er, ich meine, die Nacht ist vorbei, vielleicht ist der Traum auch verflogen, nein, er ist immer noch da. Er sagt, ich versichere euch, dass keiner von euch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Oh, also ein paar Schürfwunden vielleicht schon. Kein Haar. Schon eine sehr detaillierte Beschreibung. Mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allen dafür, brach ein Stück ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Ha! Paulus, er hat Hoffnung. Vers 37. Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord. Typisch Lukas, er hat sie alle gezählt. Was machst du 13 Tage lang auf dem Boot als ein Arzt? Du zählst die Leute. Als alle satt waren, interessant, schüttete man die restlichen Getreideladungen ins Meer, um das Schiff so leicht wie möglich zu machen. Da war schon Spannung in der Luft, ne? Die letzte Mahlzeit genommen. Sie setzen alles auf eine Karte. Sie sind gehorsam. Sie haben Gott Vertrauen. Wow, das ist keine Kirche auf dem Boot. Das sind Männer, also besondere Männer, schwere Männer. Aber die lernen Gott zu vertrauen. Vers 39. Endlich wurde es Tag, doch die Küste, die die Seeleute nun vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Also verfahren. Der Wind hat sie ganz woanders getrieben. Sie sind auf völlig unbekanntem Terrain. Als sie eine Bucht mit einem flachen Strand entdeckten, wollten sie versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Doch dabei, Vers 41, doch dabei geriet das Schiff auf eine Sandbank und lief auf Grund, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand ein, dass es unbeweglich festsaß, während das Heck unter der Wucht der Wellen nach und nach auseinanderbrach. Habe ich einmal erlebt. Ich war in Kroatien mit meinem Kanu, habe mein Kanu rausgetragen aus dem Wasser, auf den Strand gelegt, vielleicht 10 Meter vom Wasser entfernt, dachte ich, da wird nie im Leben Wasser kommen. Bin Essen kochen gegangen, ins Zelt, dann brach ein Sturm los und kam in die Bucht. Als ich zurückgekommen bin in die Bucht, hast du gesehen, wie die Boote, die angekettet waren, schon unter Wasser waren, die Yachten, und mein Kanu hast du richtig gesehen, wie es gegen die Felsen zerschmettert wurde eigentlich, weil das Wasser sich gehoben hatte und dann war es wie so ein Streichholz, jemand ein Streichholz gespielt hat, obwohl es ein 5 Meter Kanu war. Der Boden war komplett zerstört. Also ich kann mir das richtig vorstellen, aber die saßen noch drin und haben mitbekommen, wie das Hinterteil vom Schiff zerschmettert wird. Vorderteil steckt fest und der Rest wird von Wellen einfach auseinandergerissen. 42, unser lieber Soldaten. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner von ihnen an Land schwimmen und entkommen konnte. Also moralisch haben sie sich jetzt noch nicht so tief verändert durch die Prophetie, kann man sagen. Ja? Die machen ihren Job. Die denken sich, ach, ist ja anstrengend genug, an Land zu gehen. Töten wir die ganzen anderen, dann müssen wir zumindest nicht auf die aufpassen. Also, die Soldaten versuchen auf Gott zu vertrauen, aber sind immer noch Tötungsmaschinen, kann man so sagen. Aber, wie war die Prophetie? Alle werden gerettet. Und das ist interessant, wie Gott diese Menschen rettet, wie Gott diese Gefangenen rettet, auch durch diese Prophetie. Und ein Hauptmann, der hört. 43, doch der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, hielt sie von ihrem Vorhaben ab. Er ist ja der Befehlshaber. Er befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchen sollten, das Ufer zu erreichen. Die übrigen sollten auf Planken und auf anderen Wrackteilen folgen. So kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Hey, Hammer. Und du denkst, okay Gott, gar nicht so schlecht gemacht. Und dann machen sie Urlaub auf Malta. Sie sind gelandet auf der Insel Malta, ohne es zu wissen. Sie kommen auf dieser Insel an und ich fasse das zusammen, was dann passiert. Sie kommen auf einer Insel an, da kommen die Ersten entgegen und sie merken, die sprechen unsere Sprache nicht. Wir haben uns wohl verfahren. Aber die sehen, die kommen gerade von einem zerstörten Schiff, sind nass, da braucht man keine Sprache, da weißt du, die Jungs brauchen Feuer, damit sie überleben, damit sie aus den nassen Klamotten kommen, damit sie nicht unterkühlen, ja. Also die Bewohner der Insel kommen und helfen ihnen, ein Feuer zu machen, bringen sie nicht um, sondern helfen ihnen. Und die Männer scharen sich um das Feuer. Paulus geht Holz holen. Und geht Holz holen, wie das manchmal so passieren kann, man scheucht dadurch Tiere auf. Und in diesem Holz, das er holen wollte, war eine giftige Schlange. Und die beißt sich an seiner Hand fest. Und dauert wohl eine Weile, bis er es abschüttet. Er schüttet es ab. Und die Maltaner, die gucken und denken, wow, was muss das für ein Mörder sein? Ja, da ist er gerade dem Meer entkommen. Und die Götter, der muss ja so viel Schuld auf seinem Leben geladen sein, die schicken nochmal eine Giftschlange. Und die denken, boah, ja, der muss verflucht sein. Ja, das, Sprache ist ja nicht da, sie verstehen nicht einander. Gott hat aber einen Plan. Gott will ihn zu dem Obersten der Leute bringen und es soll ja keiner sterben. Vielleicht deswegen ist er ganz entspannt, weil er weiß, Gott hat ja gesagt, es wird ja keiner umkommen, also ich gehöre dazu. Auf jeden Fall, die Maltaner beobachten das, er wurde gestochen, er setzt sich ans Feuer und Lukas beschreibt es so schön als Arzt. Sie schauten zu, bis er anschwellt und bis seine Hand anschwellt und er tot umfällt. Also ein ärztliches Vorgehen, ja. Man guckt mal zu, wie lange es dauert, bis das Gift wirkt. Und irgendwann aus ihrer Erfahrung, schreibt der Arzt, merken die, der hätte schon längst umfallen müssen. Tut er aber nicht. Also, ohne Sprache zu verstehen, denken die Maltaner, es muss ein Gott sein. Weil er ist dem Meer entkommen und die giftige Schlange hat nichts tun können. Also, einiges an Action geboten da, ja. Hochinteressant, sie behandeln dann natürlich Paulus gut und auf der Insel gibt es natürlich den Herrscher dieser Insel, den Regierenden und das spricht sich schnell rum. Du, da ist einer, der ist aus dem Meer gekommen, eine giftige Schlange hat ihn gebissen, das war dem egal und er lebt immer noch. Das ist eine Story, das hat sich schnell verbreitet. Also wird Paulus vorgeladen, mindestens mit Lukas und sie werden sehr gut versorgt. Es gibt eine Not auf der Insel. Also auf den Inseln gab es ja keine Krankenhäuser und sowas. Ja, ist in Deutschland, also ist heutzutage vielleicht auf Sizilien auch nicht so der Brenner, wenn du in Sizilien bist und ins Krankenhaus willst. Wenn die Insel zu klein ist, dann musst du auf eine größere Insel und so weiter. Und so dort die Leute, die Versorgung war nicht besonders. Und sie haben gerade gesehen, da ist einer, der überlebt Schlangengift. Sie verstehen seine Sprache nicht. Aber der Regierende auf der Insel, der hat einen Vater und der Vater ist gerade sehr krank, beschreibt der Arzt. Er beschreibt auch ganz genau die Krankheit und alles, was er hat. Dass er Fieber hat, weiß nicht, ob er gemessen hat als Arzt. Ja, interessant. Und sie holen den Paulus und sagen, und zu diesem und keine Ahnung, sagen, du hier, Fieber, ja, mach mal was. Und er beschreibt das, er legte seine Hand auf ihn und er betete und das Fieber wich. Und die anderen Erscheinungen auch, er ist Arzt, ja, also konnte das nachweisen. Und er merkt, Gott hat ihn geheilt, diesen Vater von diesem Regierenden. Und daraufhin denkt sich der Regierende, ja, mach mal Krankenhaus auf. Wir holen alle Kranken von der Insel. Also wird ausgerufen, heute gibt's Krankenheilung. Und dann werden alle von der Insel geladen und der Arzt, das finde ich so cool, der Arzt diagnostiziert, alle, die hergebracht wurden, sind geheilt worden unter Gebet. Also wenn du dir kreative Gedanken brauchst, wie kannst du Menschen erreichen auf einer Insel, deren Sprache du nicht sprichst und ihnen Jesus Liebe zeigen? Gott hat einen Weg. Ist ein bisschen kompliziert, ein Schiff muss kaputt gehen, eine Giftschlange und so weiter. Aber letztendlich, Gott hat einen Plan. Und so lernt Paulus diesen Regierenden kennen, kann vor ihm sprechen oder sich zeigen, wie gut sein Gott ist. Menschen werden geheilt, Menschen wird geholfen. Ich denke, dieser Hauptmann hat auch seine Lektion gelernt. Der hat auch sein Bewusstsein sehr erweitert. Die Soldaten, die werden auch gemerkt haben, oh, kein schlechter Befehlshaber oder dem sein Chef, der hat ja wirklich was auf dem Kasten. Alle sehen, wir leben alle, wir wurden alle gerettet. Später wird die Reise fortgesetzt. Vers 9 von Vers 28 war, jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an einer Krankheit litten und alle wurden geheilt. Die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die Weiterreise brauchten. Da war auch Versorgung. Ich finde es so spannend. Gott rettete Paulus und die gesamte Besatzung. Hey, Gott sprach zu Paulus in einem Traum. Gott warnte Paulus, nicht weiterzureisen, doch man hörte nicht auf ihn. Und deswegen auch eine Ermutigung an dich, in den wichtigen Entscheidungen dieses Jahr Gott zu suchen, sein Reden zu hören, suchen, sein prophetisches Reden zu suchen. Wie sucht man das prophetische Reden? Geht man zum Wahrsager? Nein, das verbietet die Bibel. Sondern die Bibel beschreibt, dass der Heilige Geist im 1. Korinther 12 bis 14 kann man die Sachen nachlesen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist Gaben schenkt in der Gemeinde. Und unter diesen Gaben des Heiligen Geistes ist die Prophetie eine der Sachen. Und es ist etwas, was wir üben dürfen, wo wir reinwachsen dürfen. Und wie bei allem, was man übt, wenn man Gitarre spielen will, muss man sich mit jemandem treffen, der schon Gitarre spielen kann. Der kann es einem beibringen. Und so will ich euch auch ermutigen, wenn es um prophetisches Wort geht, prophetisches Hören, nach Menschen zu suchen, die mit Jesus unterwegs sind und die prophetisch schon hören. Und das wird auch dir helfen, deine Gabe zu entdecken und zu schärfen, weil Gott auch zu dir sprechen will. Es gibt nicht die besonderen Leute, die von Gott hören. Nein, Gott will auch zu dir sprechen und durch dich zu anderen sprechen. Gott macht das, indem du die Bibel liest. Gott macht das manchmal im Gebet. Gott macht das manchmal durch eine hörbare Stimme. Manchmal ist es eine wahrnehmbare Stimme. Manchmal sind es Träume, auch schön hier so genannt, ja, war ein richtiger Traum. Aber nicht diese, es ist schon eine besondere Art von Träumen. Gott will zu Menschen sprechen und es hat sich nicht geändert. Und ich will euch ermutigen, bei wichtigen Fragen nach Gott zu fragen, sagen, Gott, was ist so deine Idee, was ist dein Plan, was ist deine Vorstellung? Und es bewusst zu suchen. Wir haben gehört, den Durstigen gibt Gott. Also wir müssen schon Gott sagen, wir haben Durst, nach seinem Willen zu erfahren. Und dann will er auch sprechen. Man denkt, diese Strandung ohne Schiff auf Malta wäre eine Niederlage gewesen, weil es eigentlich so eine Abänderung war. In unserem Leben ist es vielleicht auch so, wir denken, so muss es laufen und dann macht Gott aber so. Und wir finden das schon doof, weil es nicht so läuft, wie wir wollen. Aber es ist gut zu sehen, auch hier, Gott hatte einen viel größeren Plan. Auf dem Schiff hätte er nicht die ganzen Leute heilen können, ja. Er musste schon Malta stranden. Und es war eigentlich nicht ihr Plan, aber Gottes Plan schon. Paulus wurde zu einem Mega-Segen für Malta. Er rettete das Leben von 276 Menschen. Danach war er immer noch ein Gefangener. Das ist schon irgendwie, ne? Ich meine, er ist als Gefangener auf Malta gegangen und danach ging seine Reise weiter als Gefangener. Das war jetzt keine Happy End, dass er jetzt der Regierende von Malta wurde und ein besonderes Amt hatte und das erste Krankenhaus gegründet hat. Nein. Finde ich auch interessant, ne? Dass es anders gelaufen ist und trotzdem voll in Gottes Plan. Und ich glaube, Gott zu gehorchen wirkt sich auch rettend auf unsere Umgebung aus. Davon bin ich überzeugt. In schwierigen, dunklen Zeiten will Gott mich und dich, er will uns gebrauchen. Auch in diesem Jahr. In schwierigen, in dunklen Zeiten will er uns gebrauchen. Ich würde sogar sagen, es gibt in unserem Leben Übergangszeiten, wo das eine aufhört, das andere beginnt. Übergangszeiten. Das kann eine Krankheit sein, das kann eine Krise sein, das kann plötzliche Arbeitslosigkeit sein, Scheidung. Das sind Übergangssituationen. Das eine hört auf, das andere fängt an. Das sind Situationen, wo wir Orientierung brauchen. In diesen Situationen ist Gott den Menschen nicht fern, sondern besonders in diesen Situationen will Gott will immer zu uns sprechen, aber vielleicht sind wir da offener für seine Reden. Vielleicht fragen wir mal nach. Und auch viele Menschen in unserer Umgebung, gerade wenn sie in so einer schwierigen Situation sind und wir bekommen das mit, das ist eigentlich keine Situation, um wortlos zu werden, sondern eine Situation, um eben von Jesus zu erzählen. Weil das ist das, was ihnen helfen kann. Übergangszeiten. Wenn du jemanden triffst und du sagst dir, wie geht's dir? Dann sagt er, oh, mir geht's super. Alles läuft klasse, ich habe alles im Griff. Es ist meine Erfahrung, dass diese Menschen für Gott überhaupt nicht offen sind, weil die so happy mit sich selbst sind, weil die das Leben so in der Hand haben, es so geschmiert läuft. Gott kann froh sein, dass er sie hat, so ungefähr, ja? Aber wenn Menschen in Übergangszeiten sind, wie diese Soldaten, wirklich am Rand, dann hören sie auf einmal, dann sind sie auf einmal gehorsam. Deswegen, eigentlich sind Krisenzeiten gute Zeiten fürs Evangelium, weil dann bekommen die Menschen Durst und suchen nach Gott. Wir fragen uns vielleicht in 2018, Gott, wo geht's genau hin? Vielleicht ist das gar nicht so wichtig, wo es hingeht. Also im Sinne von, das und das Ziel will ich erreichen, sondern wie wäre es mit uns unterwegs? Hören wir auf Gott? Sind wir mit ihm unterwegs? Vielleicht verläuft das anders wie gedacht, wie von uns geplant. Aber es ist so wichtig, dass wir Gott im Gepäck haben, dass er bei uns ist, dass wir uns mit ihm abstimmen, dass wir merken, hey, der unterstützt uns. Der ist bei mir. Dann ist auch für mich die große Frage, haben wir begriffen, dass ihm alles gehört und wir nur Verwalter sind? Also wenn du auf einem Schiff bist und 13 Tage lang nichts mehr gesehen hast und nichts essen konntest, dann begreifst du relativ gut, dass du nichts mehr in der Hand hast. Weil selbst das Schiff, auf dem du stehst, ist eigentlich nichts. Und wenn das weg ist, dann bist du im Wasser. Dann in solchen Situationen begreift man, dass wir nur Verwalter sind, dass uns nichts gehört. Das Häuschen in Malta oder sonst irgendwo bringt dir dann nichts mehr, wenn du in einem Sturm auf einem Schiff bist. Das ist aber eine gesunde Lage, um das zu merken, vielleicht davor, damit wir nicht erst aufs Schiff müssen. Zu begreifen, Gott, alles, was ich habe, gehört dir. Meine Zeit gehört dir. Ich bin nur Verwalter und hoffentlich verwalte ich das gut. Mein Körper, meine Gesundheit. Hey Gott, ich bin nur Verwalter davon. Meine Zeit, meine Ressourcen. Der Spruch, ich habe keine Zeit, klingt so, als ob ich der Besitzer davon bin. Aber Leute, wir sind trotzdem immer noch Verwalter, nur Verwalter. Und der Besitzer entscheidet, wie viel Zeit er uns gibt und ob es für uns einen Morgen gibt. Lass uns in diesem Bewusstsein mehr leben. Und dann auch die Frage, bin ich ein Fluss? Bekomme ich von Gott und gebe ich weiter? Bin ich jemand, der von Gott Segen, Regen empfängt und es weitergibt? Oder bin ich wie so das tote Meer? Da fließt zwar Wasser rein, aber das fließt nichts raus. Man ist Konsument, man behält das. Ich will euch ermutigen, eher kein Konsument zu sein, sondern ein Investor. Jemand zu sein, der verwaltet, jemand, der gesegnet ist mit Zeit, mit Kraft, mit Gesundheit, mit Verstand, mit Ideen, Kreativität, Finanzen. Der sagt, ich horte das nicht, sondern ich will das einsetzen. Vor 2 Wochen ist, glaube ich, von meinen Schwiegereltern, von denen ein sehr guter Freund, innerhalb von 2 Wochen an Krebs gestorben. 2 Wochen. Geht ins Krankenhaus, hat Kopfschmerzen, 2 Wochen. Und dann 2 Wochen später war dann der Geburtstag der Frau und die Freunde haben sich getroffen und da hat man so die Sachen aufgeteilt. Der alte Anzug, die alte Hose, dieses, das einfach die Dinge gespendet werden. Die Freunde, wenn sie was wollten, konnten sie was behalten. Aber es war interessant, so der Mensch war da, der ist weg und dann das, was so übrig geblieben ist, das wird dann halt noch so verteilt. Ja? Das ist so, wir sind Verwalter. Wir tragen eine Jacke, wir tragen Schuhe und dann sind wir weg und dann sind die Schuhe und dann ist die Jacke da und dann wird es halt zur Lebenshilfe gegeben oder da und dann benutzt jemand anders. Wir haben es nur verwaltet. Wir denken ja immer, es gehört uns. Aber wir sind nur Verwalter. Um mehr in diesem Bewusstsein zu leben und dankbar zu sein. Und treue Verwalter zu sein. Gott sagt, ich werde kommen und ich werde gucken, ob du ein treuer Verwalter gewesen bist. Wir werden jetzt gleich den Gottesdienst abschließen. Wir werden gleich noch ein schönes gemeinsames Lied singen. Vater unser. Der Refrain ist, und wenn ich keine Worte mehr habe, was ich sagen kann, wenn mir nichts mehr einfällt, dann fällt mir dieses Gebet ein, Vater unser. So heißt das Lied eigentlich, ja. Und das werden wir gleich gemeinsam singen, zusammen mit den Musikern. Und wir werden dann auch die Kollekte für die Arbeit unserer Gemeinde einsammeln. Wer möchte, auch in dem neuen Jahr, da muss man ja immer so überlegen, was mache ich, was unterstütze ich, wo investiere ich rein. Es gibt in den Bibeln und draußen auch diese Umschläge. Man kann damit eine einmalige Spende machen, man kann damit auch einen Dauerauftrag ins Leben rufen, um die FCG zu unterstützen, um die Freikirche zu unterstützen, die sich hier nur aus Spenden trägt. Es ist auch ein interessanter Herzenstest, sage ich mal, weil immer wenn ich was weggebe, ist ja die Frage, habe ich den Glauben, dass Gott mich trotzdem versorgt? Habe ich den Glauben, dass dass ich trotzdem alles bezahlen kann, obwohl ich weggegeben habe. Wird das reichen? Wird es gut sein oder fehlt es mir da? Das ist etwas, worin wir uns auch üben können. Und ich will euch da ermutigen, vielleicht klein anzufangen und dann, wenn du siehst, hey, Gott ist treu, da weiterzumachen. Auch in diesem Bereich. Letztendlich können wir nichts mitnehmen. Wir können aber jetzt was Gutes bauen und wir wünschen uns, so eine Gemeinde wie diese auch im Jahr 2018 bauen zu können. Und es kostet uns als Gemeinde 60.000 Euro im Jahr, eine Kirche in Bad Dürkheim zu haben, in der Größe und mit dem allem. Und die 60.000 Euro, die kommen im Grunde genommen nur durch Spenden der Menschen hier in diesem Raum zusammen oder auch nicht. So einfach ist das. Und wir danken euch an jeder Stelle. Wir spenden klein und groß. Wir wissen nie von Jahr zu Jahr, ob es weitergeht. Wir hoffen das und beten, freuen uns, wenn es so ist, aber Freikirche heißt Freiwilligenkirche, heißt aber auch, dass wir das tragen und nirgendwo was sonst bekommen. Und Gott sagt, prüfe mich, ob ich nicht treu bin, wenn wir Gemeinde unterstützen, dass Gott uns trotzdem ausreichend versorgt oder vielleicht gerade erst. Ich kann euch nur ermutigen, das auszuprobieren. Nach dem Gottesdienst, wenn er zu Ende ist, werden wir hier ruhige Gebetsmusik haben und euch anbieten, dass ihr noch hier im Raum bleiben könnt und beten könnt. Und wenn du sagst, ich würde gerne für mich beten lassen, vielleicht für eine Heilung, vielleicht um einen Segen, einfach einen Segen von Gott. Oder vielleicht möchtest du hören, dann beten wir zusammen und hören. Vielleicht gibt uns Gott eine Bibelstelle oder einen Eindruck. Die Zeit wollen wir uns nehmen. Parallel wird oben das Gemeindekaffee anfangen. Da seid ihr auch herzlich eingeladen. Ich kann dir nur einen Tipp geben, 2018, nimm dir auch mal Zeit zu hören von Gott, was er so denkt, was er so vielleicht für Gedanken hat. Vielleicht gehen die eins in eins, Gottes Gedanken und deine. Vielleicht gibt die dir eine neue Richtung. Es ist spannend.